Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
Insbesondere in Zeiten großer Veränderungen und großer Herausforderungen, in einer Krise, wie wir sie zurzeit auch erleben durch die Corona-Pandemie, kann das seelische Gleichgewicht verloren gehen. Das äußert sich in verschiedenen Erkrankungen. Heute himmelhoch jauchzend, morgen zu Tode betrübt, das kennt man so, das sagt man so. Und das nennen Mediziner bipolare Störung, das, was sich oft dahinter verbirgt. Und darum soll es heute gehen in der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich sehr auf Dr. Hans-Peter Unger. Er leitet seit 1997 das Zentrum für seelische Gesundheit im Asklepios Klinikum in Harburg. Herzlich willkommen, Herr Dr. Unger.
Ja, guten Morgen, Frau Seifert.
Verzeichnen Sie eigentlich jetzt schon während dieser Pandemie oder hoffentlich zum Ende der Corona-Pandemie eine erhöhte Nachfrage? Gibt es einen Patientenzuwachs?
Es gibt schon aus der klinischen Perspektive im ambulanten Bereich und in der ambulanten Psychotherapie ist das, glaube ich, mehr. Aber auch im klinischen Bereich sehen wir schon, dass ein paar mehr Patienten kommen mit depressiven oder Angststörungen, gerade die so unter der sozialen Isolation der letzten Monate, ja eineinhalb Jahre auch doch gelitten haben. Kontakte waren nicht so leicht möglich oder die auch eben durch Jobverlust oder soziale Ängste auch geprägt sind.
Ja.
Allerdings muss ich sagen, bipolare Erkrankungen sehen wir nicht mehr, Frau Seifert, weil bipolare Erkrankungen doch einen ganz anderen Mechanismus haben und gar nicht so sehr abhängig sind von dem, was gerade gesellschaftlich oder so passiert, sondern relativ monoton seit 2500 Jahren immer so auftreten. 1-3% der Bevölkerung leiden darunter. Und je nachdem, was passiert, aktuell hat es keinen wirklichen Einfluss auf die Inzidenz, auf das Auftreten.
Ja, also Sie sagten ja, es ist nicht reaktiv, sondern es ist einfach eben da seit so langer Zeit eben schon. Die Frage ist ja, wie äußert sich das? Also in dieser Hochphase, kann man sagen, fühlen sich die Betroffenen quasi unbesiegbar, sind also, und dann kommt ein Tief irgendwann.
Ja, ist ganz unterschiedlich. Mhm. Manchmal kann das auch mit einer ganz typischen Depression beginnen, manchmal aber auch mit einer Manie, manchmal auch mit einer manischen Psychose, muss man sagen, gerade wenn ich jünger bin, wo noch ganz schwierig ist, so im ersten Moment zu entscheiden, worum geht es.
Ja.
Und im Grunde kann man auch sagen, so die bipolare Erkrankung, Störung ist eine Verlaufsdiagnose, wo man dann schaut, man hat eine Idee und tritt das wieder auf und ist so ein bisschen prepared. Aber es ist schon etwas, was man auch nicht sofort im ersten Moment diagnostizieren kann.
Genau, da kommen wir sicher noch zu. Manchmal liegen, glaube ich, Jahre dazwischen, weil zwischen
diesen
einzelnen...
Es können unter Umständen auch Jahre dazwischen liegen, weil manchmal nach der ersten Episode, und es tritt jung auf, oft zwischen 15. und 20. Lebensjahr ist die erste Episode.
Okay.
Oder so sagen wir mal zwischen dem 15. und 25. 30. Lebensjahr. Und dann ist es vielleicht Liebeskummer oder Angst, was mache ich jetzt nach der Berufsausbildung? Mhm. Und ich bleibe da so ein paar Wochen, Monate drin stecken in dieser Angst. Und erst später sieht man rückblickend, Mensch, das war die erste depressive Episode.
Die man damals aber dann noch gar nicht als solche so erkannt hat oder wahrgenommen hat.
Ganz genau.
Die Frage ist ja auch schon, wen kann das treffen oder wen trifft das? Es trifft, ich habe im Vorgespräch haben wir schon gesprochen, es kann den Frührentner genauso treffen wie den Unternehmenschef. Es ist niemand so richtig davor gefeit?
Ja, der Frührentner eher selten. Also es gibt auch Manien oder manisch-depressive Erkrankungen, die im höheren oder im zweiten Lebensalter so ab 50 auftreten, aber dann steckt oft auch eine organische Ursache dahinter. Mhm. Also fällt mir jetzt spontan ein, zum Beispiel eine Patientin, die eine Operation wegen Schilddrüsenkarzinom hatte und dann nach der Operation plötzlich eine richtig schwere Manie entwickelt hat, sich mehrere Autos gekauft hat und ganz redegewandt und expansiv mit wenig Schlafbedürfnis plötzlich wie verwandelt war.
Ja.
Aber im Vorfeld und auch in der Familie gab es gar keinen Hinweis dafür.
Mhm.
Und normalerweise tritt es, so hatten wir ja gesagt, im jungen Alter auf, so zwischen 15, 18 bis 30 Jahre.
Ja.
Und es trifft aber alle sozialen Schichten. Das ist das Interessante.
Mhm.
Ja, und das heißt, wir sehen als bipolare Menschen einen Reeder genauso gut wie einen Handwerker, einen Lehrer, wie auch jemanden, der... DHL-Auslieferungsfahrer ist. Also das spielt keine Rolle.
Ja.
Und das Spannende, wenn Sie das so wollen, ist vielleicht ein etwas überzogener Begriff, ist auch die Entwicklung. Was passiert dann mit mir in meinem Leben? Wie beeinflusst diese Erkrankung mein Leben? Extrem unterschiedlich ist. Es gibt also Menschen mit einer bipolaren Störung, die in der Politik oder in der Wirtschaft in führenden Positionen sind.
Ja.
Und es gibt Menschen mit einer bipolaren Störung, die im Heim leben, weil sie durch die Erkrankung
komplett
alles
aus der
verloren
Bahn
haben.
Geworfen
ja, soziale Kontakte, Ausbildung oder Job. Also deshalb ist die Behandlung, auch die fachgerechte Behandlung, da so wichtig, weil sie darüber entscheidet, welches Outcome, sagen wir, also was kommt am Ende dabei raus in der Entwicklung auf mein Leben, auf meine Lebensqualität.
Ja, kann ich die Erkrankung in den Griff bekommen
gewissermaßen?
Ganz genau. Heilung ist ja sicherlich schwierig, aber kann ich damit leben?
Ja, kann ich sie akzeptieren und dann aber doch zum Zustand kommen, der vielleicht nicht die perfekte Heilung ist, das mir aber erlaubt, doch ein ganz normales Leben zu führen mit ganz wenigen Dingen, die ich berücksichtigen muss.
Nun haben Sie ja schon gesagt, es kann tatsächlich jeden treffen, also unabhängig vom sozialen Status. Aber welche Faktoren spielen eine Rolle? Sie sagten eben schon, man schaut mal in der Familie. Gab es da vielleicht jemanden, der Suizid begangen hat? Also gibt es eine genetische Disposition?
Ja. Also es ist wahrscheinlich eine der biologischsten psychischen Erkrankungen, die es gibt. Und man sagt so, es gibt kein Bipolar-Gen, das muss man ganz klar sagen. Es gibt auch keine klare Vererbung,
ja.
Aber es gibt eine familiäre Häufung und es gibt eine Empfindlichkeit, auf bestimmte Situationen so zu reagieren, dass so eine Stimmung und eine Antriebssituation, also Motivations- und Stimmungssituation, eine Eigendynamik entfaltet. Um das vielleicht so ein bisschen zu verstehen, auch für die Hörer, ist, vielleicht stellen Sie sich vor, Sie haben Alkoholschwips und sitzen mit Freunden und Sie trinken etwas Alkohol und dann wird die Stimmung besser und Sie lachen und es kommen plötzlich Witze und Sie sind auch mutiger, Sie erzählen vielleicht auch ein bisschen was sexuell Anzügliches, ja, und Sie kommen sich auch körperlich ein bisschen näher, das Portemonnaie sitzt lockerer, Sie schmeißen noch eine Runde und Sie haben auch Ideen und lass uns da noch hinfahren.
Typischer Abend nach Corona.
Also Sie sind in Bewegung.
Ja.
Ja. Und am nächsten Morgen ist die Stimmung anders. Sie haben vielleicht auch einen leichten Kater. Nee, wenn Sie bipolar sind, ist am nächsten Morgen, wenn Sie aufwachen, nach vielleicht 3 Stunden Schlaf, die Stimmung mindestens genauso gut wie am Abend, vielleicht sogar noch etwas besser. Und jetzt stellen Sie sich vor, das ist am übernächsten und am überübernächsten Tag immer noch so. Und dann merken Sie, das ist eine manische Phase.
Wie lange hält die denn im Schnitt an, diese manische Phase?
Im Schnitt dauert so eine manische Phase, sage ich mal, so 2 bis 3 Monate, kann aber auch 6 Monate dauern und länger. Das heißt, das ist schon eine Situation, wo Sie sich vorstellen, was würde Ihre Partnerin, ihr Partner sagen, Mensch, du gehst mir allmählich auf den Geist mit deinen vielen Ideen und mit deiner Sprunghaftigkeit und der euphorischen Stimmung und deinem unmittelbaren Rededrang. Und sie haben dann auch kein Gefühl, sie sind krank, sondern sie fühlen sich einfach nur super gut.
Ja.
Und dann entstehen natürlich auch schnell Konflikte und deshalb ist es auch eine Erkrankung, wo die Angehörigen mindestens genauso in die Behandlung und die Situation mit einbezogen werden müssen wie die Betroffenen selbst.
Aber kippt diese Stimmung dann komplett nach diesen Monaten? Also geht es dann tatsächlich in dieses zu Tode betrübt, wie man im Volksmund
sagt? Muss nicht sein. Manchmal kommt man auch in die mittlere Stimmungslage, aber es kann manchmal auch kippen. Das Entscheidende ist, der Beginn einer Manie, genauso gut wie der Beginn einer bipolaren Depression, ist manchmal super schnell, innerhalb von Stunden, manchmal von Tagen, ja, und bei 80% der Menschen in weniger als 4 Wochen. Und das heißt, im Grunde setzt es auch voraus, dass zum Beispiel, wenn ich als Psychiater jemanden jetzt betreue, dass ich auch immer ein bisschen Standby bin, auch am Telefon,
ja,
weil plötzlich Dinge sich sehr schnell verändern können und wo dann wichtig ist, Mensch, ist das schon eine Veränderung oder nicht? Ja, ist es nur, ich sag dann ein kleines Plus oder müssen wir jetzt in Alarm gehen? Also das sind sehr schnelle Veränderungen, weil es sozusagen wie ein biologischer Kippmechanismus ist. Und genauso hört manchmal auch eine schwere Depression, die vielleicht 6 oder 12 Monate gedauert hat, manchmal innerhalb von einer Woche auf und schlägt entweder um in hypomanische, leichte manische oder manische Stimmung oder in Normalität. Mhm. Ja? Und das macht deutlich, dass es biologische Mechanismen sind, die dahinter sind. Ja, weil normalerweise in Bezug auf Belastung in unserem Leben, Trennungskonflikte, ändert sich die Stimmung auch, aber nicht so rasant und nicht so
andauernd
heftig.
Andauernd dann auch. Ja. Ja. Welche Rolle spielt denn, weil wir eben sagten, es tritt häufig auch schon in frühen Jahren auf, also zwischen dem 15. und 20. Lebensjahr. Welche Rolle spielt Drogenkonsum? Wird ja häufig auch damit irgendwie
Kann eine Rolle spielen, aber da bin ich eher sehr vorsichtig, weil wenn ich merke, die Stimmung steigt, unternehme ich auch etwas manchmal automatisch, um diese Stimmungssteigerung zu unterhalten, zu festigen.
Ja.
Und das ist dann manchmal Alkohol und das können auch bestimmte Drogen sein. Mhm. Ja, das können auch bestimmte Verhaltensweisen sein, wie einkaufen und sich nicht schlafen legen wollen. Ja, also ich unternehme auch was, um die Stimmung aufrechtzuerhalten.
Und in Bewegung zu bleiben.
Um das, was als Eigendynamik sich entwickelt, auch noch zu unterstützen.
Mhm. Ja. Nun habe ich gelesen, diese erste Episode, wie es heißt, hat oft einen Auslöser.
Ja.
Was kann das dann ganz konkret sein?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Das können im schlimmsten Fall sogar manchmal traumatische Lebenserfahrungen sein, ein Übergriff, eine Gewalttätigkeit. Es können aber auch Kränkungen sein, dass ich in der Schule zurückgesetzt bin. Mhm. Es kann sein, dass sich der erste Partner, die erste Partnerin, Freundin, Freund von mir trennt. Es kann sein, dass ich umziehe in eine andere Stadt zur Ausbildung, zum Studium. Es kann auch sein, dass ich jetzt gucke nach dem Studium, wie komme ich in einen Job. Also es sind so Lebensphasen, Lebensereignisse, unspezifische Ereignisse im Grunde genommen, die jeden von uns auch ein Stück in der Stimmung vielleicht trüben oder befeuern. Mhm. Ja. Aber dann plötzlich klickt was ein und das Ganze kriegt eine Eigendynamik.
Genau. Mhm.
Und es ist nicht am nächsten Morgen oder nach einer Woche weg, sondern es wird immer stetiger und immer stärker.
Das wäre jetzt auch die Frage, woran erkenne ich das als Familienmitglied oder vielleicht im Freundeskreis, dass jemand bipolar ist? Weil anfangs kann ich ja vielleicht noch sagen, ach Mensch, der ist ja immer gut drauf, der ist so.
Ja.
Oder dann vielleicht, ach Mensch, hat einen schlechten Tag. Aber wann erkenne ich, dass das tatsächlich pathologisch ist?
Naja, das ist gar nicht so einfach. Im Grunde erkenne ich es daran, dass es immer wieder vorwiegend doch depressive Stimmungen gibt, wo der Antrieb weg ist, wo ich niedergeschlagen bin, niedergedrückt bin, voller Selbstzweifel, auch ein Stück grüblerisch eingeengt auf ein Thema, ein Versagen oder eine Schuld, wo ich keinen Appetit habe, wo ich morgens früh wach werde, schweißgebadet und im Grübeln bin. Also typische eigentlich deutliche depressive Symptome.
Ja.
Oder wo es eine Phase gibt, wo ich eben dann plötzlich euphorisch bin, vielleicht auch manchmal durchaus etwas, aggressiv gereizt, wo ich schnell spreche, wo ich viele Ideen habe, wo ich plötzlich auch so eine Reiselust kriege. Also es ist, wenn ich manisch bin und ich sehe heute Morgen hier das Abendblatt und da steht ein Artikel über Wien. Zack, Mensch, Wien, da wollte ich immer hin. Taxi bestellt
und
sie fahren mit einem Taxi 1000 Kilometer, ich weiß nicht, wie weit es ist, direkt nach Wien. In Wien angekommen, stellen sie fest, sie haben ja gar keinen Koffer dabei. Also sie gehen erstmal schön frühstücken und dann bestellen sich ein Taxi und zurück. Ich habe ja den Koffer vergessen. Und so werden sie von Einfällen geleitet und das Geld spielt scheinbar keine Rolle.
Mhm.
Und das ist natürlich etwas, was in der Familie nicht zu Amüsement führt und wo Konflikte entstehen.
Genau.
Ja? Und deshalb ist es auch immer ein Risiko, dass die Partnerschaften durch eine bipolare Erkrankung auch gefährdet sein können, weil der Partner irgendwann nicht mehr will. Und das geht manchmal auch sehr viel Geld verloren und manchmal steht auch die soziale Existenz auf dem Spiel.
Ach,
und da sind wir wieder bei dem Thema, Mensch, in der Situation ist wichtig, schwierig, sich zu informieren,
ja,
und auch aus Scham oder auch aus Tabugefühlen heraus zu gucken, Mensch, was könnte das sein?
Mhm.
Und daraus ist ja auch entstanden, dass es die Deutsche Gesellschaft Bipolare Störung gibt,
ja,
ja, die übrigens die erste Geschäftsstelle damals im Krankenhaus in Harburg war.
Genau, und Sie waren ja auch lange stellvertretender Vorsitzender.
Genau,
ne?
Und, und wo wirklich Angehörige, Betroffene und Fachleute gemeinsam arbeiten, und wer sich informieren will, dgbs.de kann da alle Informationen
finden. Das
ist
ein guter
finden,
Hinweis. Ja.
Sowohl für Angehörige wie für Betroffene. Da ist auch ein Chatraum für Betroffene, und bipolare Menschen, sage ich mal, die bipolare Erfahrung gemacht,
ja,
haben, sind auch sehr neuen Techniken zugeneigt. Also,
ja,
wir hatten schon einen Chatroom, der auch moderiert wird, schon bevor überhaupt diese ganzen Themen aufkamen,
ja,
jetzt in der Öffentlichkeit,
ja,
und auch im im Smartphone zum Beispiel einen Kalender zu führen, Stimmungskalender jeden Tag, um zu gucken, Mensch, wie ändert sich meine Stimmung? Da ist eine große Bereitschaft und ein großes Interesse bei vielen Bipolaren, auch wirklich die neuesten Technologien zu nutzen. Und das ist vielleicht auch diese Nähe, die es manchmal gibt, auch außerhalb der Krankheitsphasen, doch auch zu Kreativität.
Ja, wie groß ist denn die Bereitschaft, weil das Stichwort gerade viel zur Therapie, also kommen die Patienten oder die Betroffenen aus eigenem Antrieb erfahrungsgemäß, oder sind es eben doch die Ehepartner, die Familienmitglieder, die sagen, das geht so nicht weiter?
Ja, die Familie spielt eine große Rolle. Und je mehr ich mich aber, und da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal in der Behandlung drauf, je mehr ich aber eine gewisse Akzeptanz und Auseinandersetzung mit dem Thema bipolar habe, desto mehr bin ich vielleicht auch selber bereit, in Behandlung zu gehen. Und das ist ja, was ich vorher gesagt hatte, so das soziale Outcome ist so unterschiedlich, weil wenn ich merke, wenn ich jetzt noch einmal vor die Klasse trete oder vor meine Mitarbeiter und eine flammende Rede für sexuelle Freizügigkeit halte oder auf den Tisch steige in der Manie, ja, das ist ja, man sagt manchmal, fast ein sozialer Suizid.
Ja, ja.
Und dann habe ich auch eine hohe Motivation, doch zu gucken, Mensch, dass mir das nicht nochmal passiert, und wie kann ich Warnzeichen erkennen und wie kann ich auch einen Plan sozusagen fürs Notfallmanagement dieser Situation entwickeln und damit dann aber eigentlich auch ganz normal leben.
Genau, damit kommen wir jetzt, glaube ich, schon zu Diagnostik und auch Therapie. Ja. Wie diagnostizieren Sie denn diese bipolare Erkrankung, wenn jemand zu Ihnen kommt?
Also, wenn es die spezifische Frage gibt, das hatten wir ja schon gesagt, ist eher selten, ja, dann würde ich zum Beispiel bestimmte Fragestellungen, bestimmte Fragen stellen. Aber im Grunde ist es ein Teil von Depressionsbehandlung, weil die meisten eben doch entweder kommen, ist das eine Psychose, wo auch eine Manie im Hintergrund ist, aber häufiger eigentlich ganz mit, klar mit dem Thema Depression, weil die Depression macht mehr Leidensdruck als die Manie.
Klar.
Obwohl die Manie sozial gesehen eher die gravierenden negativen Konsequenzen hat. So, und bei der Depressionsdiagnostik ist meine erste Frage immer, wie viel Bipolarität ist in dieser Depression? So, wie bewerte ich das? Erstmal könnte ich fragen, gibt es auch Familienmitglieder, die schon mal eine bipolare oder eine depressive Erkrankung hatten? Besser depressive Erkrankung.
Ja.
Zweitens ist, sind sie oft im Jahreszeitenwechsel, vor allen Dingen im Herbst, längere Zeit niedergeschlagen oder euphorisch? Dritte Frage ist, das betrifft jetzt speziell Frauen, hatten sie schon mal nach der Geburt eines Kindes eine länger gehende sogenannte postpartale Depression?
Ja.
Weil das oft auch ein Beginn einer bipolaren Erkrankung sein kann. Dann die Frage, die oft auch sehr schambesetzt ist, gab es auch Suizide im weiteren Kreis der Familie? Sind Menschen durch Suizid verstorben? Weil die bipolare Störung auch die Erkrankung ist, die ein sehr hohes Suizidrisiko als Komplikation der Depression hat und auch die Verluste, die so über die Jahre dann doch durch unterschiedliche Phasen auftreten können. Dann ist wichtig zu fragen, ob es auch begleitend Angst und Panik gibt, weil da gibt es oft auch eine Überschneidung oder auch einen Alkoholkonsum oder einen Drogengebrauch, gerade so stimulierende Drogen wie Amphetamine oder Kokain. Genau. Und Ich denke, dann kriegt man schon so eine Idee und dann frage ich auch, Mensch, und kennen Sie auch Phasen im Leben, wo es Ihnen besonders gut geht?
Ja.
Das mag jetzt eine vielleicht komische Frage sein oder unerwartet, wo Sie mit depressiven Symptomen wie Antriebslosigkeit, Interesseverlust, Freudlosigkeit und niedergedrückter Stimmung kommen.
Ja.
Aber kennen Sie auch das Gegenteil? Zeiten, wo Sie so super stabil, sehr guter Stimmung sind und viele Ideen haben?
Ja.
Und wenn dann jemand antwortet, ja Mensch, wo Sie mich so fragen, das kenne ich auch,
ja,
dann kommen Sie schon so ein bisschen in diese Richtung, ist da ein Stück Bipolarität drin.
Ja.
Und dann könnte man das jetzt zum Beispiel durch so einen Live-Chart, wo man mal guckt, wie war das verteilt im Leben bisher,
ja,
auch das Ganze so ein Stück bestätigen.
Okay, genau. Ja. Und dann kommt ja schließlich die Frage an, wie therapiert man das? Wie behandelt man das?
Ja, und für die Behandlung hat das eine große Rolle, weil so, wenn wir sagen, die Behandlung, sage ich mal, steht auf zwei Ebenen. Das eine ist, gerade weil es auch eine sehr biologische Erkrankung ist, ist die medikamentöse Behandlung. Aber in den letzten Jahren ist eben auch deutlich geworden, welche Rolle die Psychotherapie dabei spielt. Und bei der medikamentösen Behandlung ist wichtig, dass wenn ich das den Eindruck habe, es ist eine Erkrankung, die ein Schuss bipolar ist oder eine bipolare Störung sogar,
ja,
mit hypomanischen, leichten manischen und schweren Depressionen oder mit schweren Manien und schweren Depressionen, dann wähle ich als Medikament erstmal in erster Linie nicht ein Antidepressivum, sondern ein stimmungsstabilisierendes Medikament, sowas wie Lithium oder bestimmte Medikamente, die auch so aus der Epilepsiebehandlung kommen, wie Carbamazepin oder Valproat. Und eher auch so neuere, in kleiner Dosis, antipsychotische Medikamente wie aber die sozusagen auch in stimmungsstabilisierenden
Charakter haben. Das ist entscheidend, dass es stabilisierend ist.
Genau, weil ich will nicht, dass es nach oben geht
oder
und
nach
ich will
unten.
Nicht, dass es unten geht. Ja?
Genau.
Und bestimmte Medikamente könnten die Stimmung zu sehr nach unten drücken, aber Antidepressiva können manchmal auch die Stimmung zu sehr nach oben drücken. Das heißt, ich brauche erstmal eine Stimulisierung um die Mitte.
Ja.
Ja, und dann gucke ich im Einzelfall, was noch dazu kommt. Und das führt schon gar nicht selten dazu, dass jemand mit einer bipolaren Erkrankung auch zwei oder drei Medikamente nimmt. So ein bisschen wie der Blutdruckmedikation
auch.
Ja, dass
es sozusagen möglichst gut eingestellt
wird.
Ist
sozusagen, und dass ich es nicht merke, aber dass ich doch genau sowas hab, dass ich ungefähr in der Mitte bleibe. Ich darf aber auch nicht zu sehr in der Mitte sein, ja, weil das halte ich auch nicht aus.
Okay.
Ich muss schon Schwankungen haben.
Es muss so ein natürliches Spektrum
genau
möglich sein.
Ein kleines Plus, ein kleines Minus muss auch möglich sein. Ja, sonst kann ich die Medikation auch nicht akzeptieren. Und das rauszukriegen und darüber auch offen mit dem Arzt zu diskutieren, dafür ist es wichtig, dass ich erstmal mich auch mit dem Thema selber beschäftige. Ja, das, was man so psychotherapeutisch, ja, ich liebe den Begriff nicht so, Psychoedukation nennt. Was ist das und wie beeinflusst das mein Leben? Aber so in den letzten Jahren ist dazu gekommen, dass ich auch lerne, wie lerne ich auch meine Emotionen ein Stück zu regulieren.
Ja, genau.
Also ich mache Ihnen mal das Beispiel, ich eine Patientin als Schauspielerin, super Schauspielerin im Fernsehen, aber wo ist die Grenze, wo ich mich ganz identifiziere mit der Rolle
und aus der Rolle gar nicht mehr rauskomme,
dass das Ganze eine Eigendynamik bekommt, ja, dass sozusagen die Euphorie oder auch die Niedergeschlagenheit plötzlich oder die Traurigkeit sich plötzlich in Hemmung und Niedergeschlagenheit umwandelt, mehr aber auch ich komme nach oben sozusagen in die Manie, ins Euphorische. Und das Ganze bekommt eine Eigendynamik. Und wie kriege ich da sozusagen Feingefühl für?
Genau. Und das sagten Sie, glaube ich, eben, dass man dann auch selber lernt, wahrscheinlich in der Therapie, diese frühen Warnsignale schon zu erkennen.
Genau.
Was kann das dann sein?
Und da hat sich sehr bewährt Achtsamkeit auch so. Mindfulness, wie bekomme ich einen Abstand zu der Situation? Gefühle kommen, Gefühle gehen. Ja, Akzeptanz auch, ich habe mit der Sache zu tun, aber sie muss nicht mein Leben total beeinflussen. Ich habe andere Ziele und Werte in meinem Leben. Und die Achtsamkeit spielt da eine super Rolle, gerade auch in der, wir sagen Rezidivprophylaxe oder Rückfallprophylaxe, spielt das eine große Rolle. Das heißt, ich kann eigentlich eine ganze Menge tun und Medikation und Psychotherapie ergänzen sich da wunderbar. Aber ich muss mich erstmal sozusagen das Thema auch ein Stück wie andere körperliche Erkrankungen angehen, auch für mich, ne? Auch so annehmen.
Annehmen, ja, erkennen.
Das ist der wichtige Punkt.
Ja. Und ist das dann eigentlich ein lebenslanger Prozess, dieses Austarieren? Oder ist das irgendwann, dass man sagt, jetzt
im
bin
Grunde,
ich geheilt, in Anführungsstrichen?
Im Grunde ist es ein lebenslanger Prozess, aber der Gedanke, das sei ein lebenslanger Prozess, mal ehrlich gesagt, das halten wir nicht aus. Das heißt, für mich ist immer wichtig, wenn jemand an der bipolaren Störung erkrankt ist, ja, wie gewinne ich erstmal 3-4 Jahre Stabilität?
Ja, okay.
Ja, und wenn ich 3-4, meinetwegen 5 Jahre Stabilität habe, dann laufen viele Dinge wie automatisch. Mhm. Ja, dann spielt das in meinem Leben nicht mehr so eine große Rolle. Ich muss es im Kopf haben, ich muss vielleicht auch noch eine Medikation nehmen.
Ja.
Aber es hat sich so viel in meinem Leben entwickelt, dass sich das Ganze integriert hat.
Ja.
Das heißt, das Ziel ist, wie bekomme ich eigentlich 3-5 Jahre erstmal Stabilität, wo keine wesentlichen depressiven oder manischen Phasen sind?
Ja.
Das ist das erste Ziel. Und dann haben Sie wieder Ihr Selbstverständnis. Dann haben Sie auch eine Sicherheit sozusagen in Ihrem Selbsterleben, Selbstwert, in Ihrer Selbstwirksamkeit. Und dann haben Sie eigentlich den größten Berg hinter sich gelassen.
Und das erreiche ich durch die Medikamente und eine Gesprächstherapie.
Und die Psychotherapie mit unterschiedlichen Strategien. Gespräch, Gruppe, Selbsthilfe spielt eine große Rolle.
Also auch verschiedene
Rolle.
Module
wieder
gibt
DGBS,
es.
Ja, also das, was so dann auch in meine Situation passt. Und das ist eben wie pharmakologisch, wie psychotherapeutisch auch ein Stück maßgeschneidert auf den Einzelnen.
Nun haben Sie eben schon erwähnt, ganz interessant, dass es dieses Krankheitsbild eigentlich schon seit 2500 Jahren gibt, ne? Und auch viele Künstler tatsächlich, Schauspieler, Maler, davon betroffen sind. Wie kommt das eigentlich, dass das gerade in so kreativen Berufen vertreten ist, durch diese Einfälle, die man hat in diesen manischen Phasen?
Ja, also da gibt es diesen Begriff der Melancholie, und der Begriff der Melancholie ist so aus der Vier-Säfte-Lehre der Antike, und die Idee war sozusagen, die schwarze Galle erhitzt sich zu schnell, dann komme ich in die Manier, dann habe ich viele Ideen, die Raserei, aber das ist der Punkt, wo ich sozusagen den Göttern nahe bin, vielleicht auch mit ihnen in Konkurrenz treten will, aber wo es auch gefährdet ist, zu scheitern und beschämt zu werden. Und der andere Teil ist, die schwarze Galle wird zu schnell kalt, dann bin ich eigentlich gefühlslos, eingeengt, depressiv, niedergedrückt, antriebslos. Mhm. Und je mehr ich diese Bandbreite habe, dachte die Griechen, ja, desto schwieriger wird es zwar, das Ganze so in der Mitte zu halten, die schwarze Galle auf der mittleren Temperatur, aber da bin ich besonders kreativ. Und die Idee war von Aristoteles, dass gerade und seiner Schule, dass gerade Staatsmänner, Philosophen, Künstler eigentlich so eine melancholische Verfassung haben müssten.
Ja, ja.
Und das hat sich eigentlich bis heute übertragen. Mhm. Und das Bild der Melancholie, viele kennen auch von Dürer, diese geflügelte Gestalt mit dem aufgestützten Kopf. Das, wo man in der Kunstgeschichte sagt, das Bild der Bilder, ja, das zentrale Bild, ist im Grunde ein manisch-depressives Bild.
Mensch, haben wir das auch erklärt noch hier in dem Paul. Nun sieht man schon, Sie sind sehr, sehr kunstinteressiert, lieben Kunst, Kunstgeschichte. Ja. Worauf freuen Sie sich jetzt, also wie schalten Sie ab, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Was machen Sie gerne?
Ja, ach, das im Moment ist es natürlich der Garten, muss ich sagen, dass ich einen großen Garten habe und das super finde, und nach den Jahren ist vieles auch gut gewachsen. Also das ist sicher eine Sache, aber das andere ist sicher auch das Interesse für Bilder, für Kunst, also vor allen Dingen für Bilder.
Gibt es eine Ausstellung, die Sie gerne sehen möchten, wo Sie jetzt darauf hoffen, dass das wieder möglich sein wird?
Ja, ich war jetzt gerade in Mailand, da habe ich eine Ausstellung über Frauen in der Bilder, Frauenbilder in der russischen Kunst gesehen, war super spannend. Ja, auch in Berlin gibt es ein paar interessante Ausstellungen, aber es ist gar nicht so die Ausstellung, sondern es interessieren immer wieder einzelne Künstler, ja, und wo es dann darum geht, Mensch, in welcher Zeit lebt er, auch jetzt letztes Jahrhundert, mit wem ist er zusammengekommen, auch spannend, wie oft auch Literatur sich mit Kunst verbindet, also Künstler, die auch Bücher, Gedichte geschrieben haben. Und dem so nachzugehen, ist eigentlich manchmal fast kriminalistisch spannend für mich. Und man entdeckt dann auch Zusammenhänge zwischen einzelnen Bildern auch. Also das ist etwas, was sich so in den letzten Jahren sich bei mir wirklich als Leidenschaft auch entwickelt hat. Ja. Und muss ich sagen, so einen kleinen Schuss Bipolarität gebe ich mir selber auch manchmal.
Ach so, muss ich
Also nicht
braucht
im Sinne
man den
von,
auch?
Ja, nee, aber so, nein, ich würde es mal so sagen. Diagnosen in der Psychiatrie sind ja immer auch ein Stück, wie soll ich sagen, nicht künstlich hergestellt, aber doch eine Konvention. Mhm. Und zum Beispiel bipolare Störung als Krankheit heißt, die Phasen haben soweit eine Eigendynamik entwickelt und dauern über Wochen, Monate, manchmal Jahr und beeinflussen sozusagen unsere Fähigkeit, aktuell in der Manie oder in der Depression ein normales Leben zu führen.
Ja.
Das ist krankheitswertig.
Mhm.
Aber dass es so Menschen gibt, die manchmal einen heftigeren Ausschlag nach oben oder nach unten in der Stimmung haben, das ist auch etwas, was nicht unbedingt krankheitswertig ist, weil es sich schnell wieder auflöst nach wenigen Stunden oder Tagen.
Mhm.
Ja. Und das Ganze ist also in psychischen Erkrankungen immer eine Art von Kontinuum. Es gibt die Angstkrankheit, aber Angst kennen Sie, kenne ich,
ist auch
ein normaler Affekt.
Die Frage ist immer, wie lange das anhält.
Und das heißt genau, wie lange und wie tiefgreifend das ist und ob ich in der Phase, zum Beispiel in der manischen Phase, dann auch wirklich Krankheitsbewusstsein oder Realitätsbewusstsein auch verliere und Dinge, meinen Job oder das Geld oder die Beziehung, die ich seit Jahren habe, überhaupt keine Rolle mehr spielt.
Ja.
Ja? Und das Ganze ein Stück realitätsunangemessen wird.
Ja.
Auch in der Depression, dass ich überzeugt bin, etwas überhaupt nicht mehr leisten zu können und ein totaler Versager zu sein. Und jetzt eigentlich ist alles vorbei in meinem Leben, während es nur eine Kränkung war, die wir alle auch erleiden und die den Ausschlag gegeben hat.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns bewusst gemacht haben, was es bedeutet, bipolar zu sein, dass wir dieses Krankheitsbild erklärt haben in dieser Folge. Das war sehr spannend. Ich danke Ihnen ganz herzlich und hören Sie gern wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Frau Sahn.
Dankeschön.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.